SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sasso. Der Wahlkampf zur Bundestagswahl ist in vollem Gange und auch die Versuche, Wählerinnen und Wähler manipulativ übers Internet zu beeinflussen, werden offenbar mehr. In dem zentralafrikanischen Staat Kongo haben die Rebellen die vereinbarte Waffenruhe offenbar gebrochen. Und wir blicken in die USA und wie es um Trumps Pläne für den Gazastreifen steht. Diese und weitere Themen bis 13 Uhr in der SR-Infobilanz am Mittag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn ich mir eine Meinung zu etwas bilden will, dann hilft es mir auch, im Internet verschiedene Informationen zu dem Thema durchzulesen. Aber da besteht natürlich die Gefahr, dass die Informationen falsch sind. Gerade jetzt vor der Bundestagswahl beobachtet das Auswärtige Amt, dass russische Desinformation im Netz zugenommen hat. Wie genau das aussieht, berichtet Christina Nagel.
Auf den ersten Blick sehen die Webseiten aus wie ganz normale Nachrichtenportale. Sie tragen Namen wie Berliner Aktuelle Nachrichten. Es gibt Fotos, Schlagzeilen, Geschichten, zum Teil generiert von künstlicher Intelligenz. Betrieben werden die Seiten nicht von Verlagen oder Journalisten, sondern von Netzwerken, die, wie es der Leiter der zuständigen Abteilung im Auswärtigen Amt, Ralf Beste, formuliert,
Übles im Schilde führen.
Es sind sogenannte Schläfer-Webseiten. Über sie werden harmlose Nachrichten verbreitet, bis der Moment gekommen ist, an dem gezielt Falschinformationen platziert werden. Sie werden dann mit Verweis auf die vermeintlich seriöse Quelle über soziale Medien weiterverbreitet. Die Analysten im Auswärtigen Amt haben eine ganze Reihe solcher Seiten ausfindig gemacht. Für Beste ist klar, hier wurden Vorbereitungen getroffen für gezielte Desinformationsangriffe und Manipulationsversuche.
Man kann davon ausgehen, dass es damit zu tun hat, dass Deutschland in einer solchen Situation, in einem Wahlkampf ein lohnendes Ziel ist. So wie wir ja auch erlebt haben in anderen Situationen im vergangenen Jahr in Moldau oder in Rumänien, dass im Vorfeld von Wahlen solche Dinge zunahmen.
Ralf Beste und sein Team rechnen schon bald mit gezielten Kampagnen gegen Deutschland. Auch weil sich parallel ein zweites Muster abzeichnet, das Overload genannt wird. Dabei werden Behörden und Organisationen, die sich mit Desinformation beschäftigen, mit Anfragen und Prüfaufträgen überschüttet.
Das sind Überlastungsangriffe, die halt gutmeinende Faktenchecker überfordern sollen, damit sie nicht mehr arbeiten können.
Wer hinter den Angriffen steckt, ist nicht immer sofort erkennbar. Viele Desinformationsversuche aber lassen sich nach Erkenntnissen der Behörden pro-russischen Akteuren zuordnen.
Wir haben einige Netzwerke schon enttarnt, vor ein paar Monaten das sogenannte Doppelgängernetzwerk, wo klar war, das trägt eine russische Handschrift, das sind russische regierungsnahe Stellen, die das tun.
Im Rahmen der Kampagne waren zahlreiche Falschnachrichten über Webseiten verbreitet worden, die den Anschein erweckten, es seien die Originalseiten seriöser Medien. Die Inhalte wurden mit Hilfe von Kommentaren und Reposts in den sozialen Netzwerken weiterverbreitet. Ein ausgeklügeltes, nur schwer zu stoppendes System. Eines, das sich mit Hilfe künstlicher Intelligenz noch leichter automatisieren lasse, sagte Diplomat und frühere Journalist Beste.
Also es wird ja so getan, als ob ein Mensch eine Information rausgibt, dass Tausende darauf reagieren und dadurch gewinnt ein Thema oder eine Falschinformation Traktion. Und das kann man alles mit Bots, mit Robotern und Maschinen fingieren. Und das war vor 5 Jahren noch nicht in dem Maße möglich.
Gezielt werden dabei Themen aufgegriffen, die polarisieren. Es geht darum, Stimmungen zu befeuern und Zweifel zu sehen. Dass es vor der Bundestagswahl noch einmal verstärkt solche Manipulationsversuche geben wird, davon geht Beste aus. Dass sie erfolgreich und damit ausschlaggebend sein werden, glaubt er nicht, weil sich nicht nur die russischen Desinformationsnetzwerke weiterentwickelt haben, sondern auch diejenigen, die ihnen etwas entgegensetzen.
Und nicht nur im Internet kommen im Wahlkampf unlautere Mittel zum Einsatz. Auch auf den Straßen, auch im Saarland, wird der Ton gerade mehr als rau. Da werden Plakate mit teils verfassungsfeindlichen Symbolen verschmiert. Von Hitlerbärtchen bis Hakenkreuz ist alles dabei. Und das auf Plakaten fast jeder Partei, haben auch die Wahlkämpfer im Saarland festgestellt. Aus der SR-Landespolitik-Redaktion Stefanie Balle.
Tagtäglich ersetzen die Wahlkämpfer im Land beschmierte oder zerstörte Plakate ihrer Bundestagskandidaten. Besonders betroffen ist seit voriger Woche die CDU, sagt Saar-Generalsekretär Frank Wagner.
Aber es gibt vor allem auch viele Schmierereien, wo übelste Verleumdungen von unseren regionalen Kandidaten für den Bundestag an der Tagesordnung sind und vor allem auch Friedrich Merz auf das Übelste beleidigt wird.
Ähnliche Probleme nennt die AfD. Auch ihre Plakate werden gerne mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert und an Wahlständen wird gepöbelt. Ein handfester Vorfall vorigen Samstag an der Europagalerie in Saarbrücken wird noch ein Nachspiel haben. Da hatte jemand eine Patrone mit schwarzer Farbe auf einen AfD-Stand geschleudert. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch die SPD sieht sich mit Verschandelung von Plakaten und verbalen Angriffen bis hin zur Bedrohung konfrontiert, sagt SPD-Spitzenkandidat Esra Limbacher.
Ja, wir kennen das von vielen Kollegen aus dem Osten, wo Kollegen von mir wirklich bedroht werden, wo die Familien bedroht werden. Das hatten wir hier im Saarland Gott sei Dank noch nicht. Diesen Frieden, der soll hier auch bleiben.
Die Grünen erleben einen Wahlkampf, der weniger aggressiv ausfällt als noch der im Sommer bei den Europa- und Kommunalwahlen, sagt deren Landesvorsitzende Jan Dillschneider. Die heftigen Turbulenzen in Berlin vorige Woche hätten ihrer Partei sogar zu mehr Zuspruch geholfen.
Ja, wir haben noch mehr neue Eintritte. Man merkt auch, viele sind jetzt politisiert und mobilisiert, die es vorher vielleicht nicht waren. Also das hat jetzt schon auch viel bewirkt, dass Menschen merken, okay, es geht jetzt richtig um was.
Auch die AfD meldet guten Zuspruch an den Wahlkampfständen. Magdalena Schaufert ist deren Mitgliederbeauftragte.
Die Stimmung ist hervorragend. Wir kriegen ganz, ganz viele Zuspruch und ganz, ganz viele auch neue Anträge, wenn es geht um die Mitgliedschaft.
Eigentlich ist Straßenwahlkampf ja die Gelegenheit, die unterschiedlichen Kandidaten kennenzulernen und die Positionen zu diskutieren. Dazu kommt es auch, wenn auch etwas weniger, an den Ständen der FDP, sagt Roland König, der Saarschatzmeister seiner Partei.
Also es gibt einige wenige, die speziell gucken, gibt es da einen Stift oder gibt es da ein Feuerzeug, irgendwas Kleines, was ich gebrauchen kann. Im Großen und Ganzen läuft es aber an den Infoständen im Wahlkampf so, dass wir doch mehr oder minder auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen. Einige winken dann einfach ab, andere nehmen es stillschweigend mit und jeder siebte, achte, zehnte bleibt stehen und sagt, ach gut, dass ich immer die Möglichkeit habe, sie anzusprechen. Da ist dann aber auch immer mal wieder einer dabei, der dann nur Frust ablassen will.
Mehr Fairness im Wahlkampf, mehr Ruhe und weniger Aggressionen. Das wünschen sich alle Wahlkämpfer quer durch alle Parteien.
In einer Demokratie sollte niemand Angst haben müssen, Wahlkampf zu machen oder mit einem mulmigen Gefühl auf die Straße zu gehen und für seine Inhalte einzutreten. Also hier braucht es definitiv auch eine bessere Kultur.
Wir wollen vernünftig miteinander umgehen im demokratischen Spektrum und wir spüren trotzdem, dass sich da ein bisschen was verschiebt und das macht mir Sorge.
Der Countdown bis zur Bundestagswahl läuft und ab heute gibt es im Internet wieder den Wahlomat. Der soll uns ein bisschen helfen bei der Entscheidung, wo wir unsere Kreuze dann am 23. Februar machen. Aber es gibt noch was Neues, und zwar den Realomat. Meine Kollegin Denise Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion hat sich beide Programme mal angeschaut. Denise, Wahlomat, Realomat, wo ist denn da genau der Unterschied?
Es gibt eigentlich nur einen, aber einen ziemlich entscheidenden Unterschied. Den Wahlomat, den kennen viele bestimmt schon. Da ist es ja immer so, dass man Thesen vorgestellt bekommt. In diesem Jahr ist die erste zum Beispiel, Deutschland soll die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen. Und da muss man sagen, ob man der These zustimmt oder nicht oder ob man in diesem Punkt neutral ist. Und wenn man sich dann durch alle 38 Thesen durchgeklickt hat, dann gibt es am Ende ein Ergebnis, welche Partei am besten zu einem passt. Der Realomat, der funktioniert vom Ablauf her ganz ähnlich. Also man klickt sich durch insgesamt 20 Thesen durch. Aber der Realomat schaut sich nicht die Wahlprogramme der Parteien an, so ist es ja beim Wahlomaten, sondern der guckt darauf, wie die einzelnen Parteien im Bundestag zu diesen Themen abgestimmt haben. Man könnte also sagen, der Wahlomat schaut auf die Wahlprogramme und die Versprechen der Parteien und damit so ein bisschen in die Zukunft. Und der Realomat schaut eher, was die Parteien bisher tatsächlich gemacht haben und wie sie abgestimmt haben, also eher in die Vergangenheit. Beide werten aber aus, welche Parteien unter diesen Kriterien am besten zu dir oder zu jedem anderen passen.
Da höre ich aber schon raus, dass es ja einen entscheidenden Nachteil gibt beim Realomat, weil im Bundestag abstimmen können ja nur die Parteien, die auch gerade im Bundestag sitzen.
Ja, genau, das stimmt. Also die ganzen kleinen Parteien, die gerade nicht im Bundestag sind, die sind beim Realomaten dann auch nicht dabei. Beim Wahlomaten aber schon. Ne? Da sind alle Parteien dabei, die dieses Jahr bei der Bundestagswahl antreten. Man muss auch beim Realomaten mitbedenken, dass SPD, Grüne und FDP ja bis vor kurzem auch zusammen die Bundesregierung gestellt haben und dementsprechend auch oft zusammen abgestimmt haben, obwohl die Parteien ja schon in vielen Themen ganz unterschiedliche Standpunkte haben. Und deswegen ergibt es beim Realomat auf jeden Fall auch Sinn, sich auch die Begründungen für das Abstimmungsverhalten der Parteien anzuschauen. Die werden dann am Ende auch mitgeliefert, also da kann man sich durchklicken. Ansonsten finde ich es aber gut, dass es den Realomaten jetzt auch gibt, weil wir kennen das im Wahlkampf, versprechen Parteien immer sehr viel in den Wahlprogrammen auch, was am Ende dann doch gar nicht umgesetzt wird. Und der Realomat ist zumindest für die größeren Parteien mal so ein Realitätscheck.
Wie verlässlich sind denn überhaupt die Ergebnisse, die ich daraus bekomme?
Also der Aufwand hinter der Produktion dieser Programme, der ist schon ziemlich hoch. Der Wahlomat zum Beispiel, der kommt ja von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist eine Bundesbehörde, die überparteilich informieren soll. Und da sitzt dann tatsächlich ein Team zusammen und sucht nach aktuellen Debatten, also was die Leute aktuell gerade so interessiert. Das wird dann auch von Wissenschaftlern begleitet und so werden dann diese Thesen entwickelt, zu denen wir am Ende Stellung beziehen müssen. Und dann werden diese Thesen allen Parteien geschickt, damit sie darauf antworten können und diese Antworten werden dann halt verwendet. Das ist also alles viel Handarbeit. Die benutzen keine künstliche Intelligenz dabei. Beim Realomaten ist das Vorgehen grundsätzlich auch ähnlich, nur dass es sich eben auf Abstimmungen im Bundestag bezieht. Der kommt übrigens von Frag den Staat. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für mehr Transparenz einsetzt. Aber nochmal ganz wichtig zu sagen, beide Instrumente sind keine Wahlempfehlungen. Sie sollen lediglich eine Orientierung geben. Wenn man also denkt, das ist jetzt totaler Mist, was da rausgekommen ist als Ergebnis, dann lieber nochmal selber in die Wahlprogramme schauen oder sich vor Ort informieren.
Jetzt hast du gerade gesagt, bei der Erstellung des Wahlomat, da wurde keine künstliche Intelligenz verwendet. Aber es gibt ja mittlerweile auch Wahlhilfeprogramme, die nur durch KI funktionieren.
Ja, es gibt zum Beispiel Wahl.chat oder Wahlweise. Das kann man einfach im Internet eingeben, dann findet man das. Da stecken deutsche Entwicklerteams dahinter und die drehen das Prinzip so ein bisschen um. Also hier müssen die Nutzer keine Fragen beantworten, sondern im Chat selber welche stellen. Und die KI durchsucht dann die zuvor eingespeisten Wahlprogramme der Parteien nach den Antworten und formuliert sie dann auch verständlich um, wofür welche Partei denn gerade steht. Aber wir kennen das, KI macht auch Fehler. KI ist ein System, das trainiert werden muss. Das heißt, das ist jetzt noch nicht so ganz klar, wie dann tatsächlich das Ergebnis ist. Vorteil ist aber, dass man eben genau nach den Punkten suchen kann, die einen am meisten interessieren.
Der Wahlomat und der Realomat, die Entscheidungshilfen bei der Wahl, die sind jetzt online. Denise Friemann aus der SR-Landespolitik hat darüber berichtet. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Gleich schauen wir in der SR-Infobilanz hier auf SR-Kultur auf die Lage im zentralafrikanischen Kongo nach den Meldungen mit Peter Weizmann.
Im Streit über eine Verschärfung der deutschen Migrationspolitik hält Bundeskanzler Scholz Beschlüsse noch vor der Bundestagswahl für möglich. Scholz sagte dem Kölner Stadtanzeiger, seine Hand sei ausgestreckt für gemeinsame Lösungen. CDU und CSU warf er vor, entsprechende Gesetze blockiert zu haben. Vorlagen zur Umsetzung des europäischen Asylsystems, zu erweiterten Befugnissen der Sicherheitsbehörden und einer Reform des Bundespolizeigesetzes lägen beschlussreif im Bundestag. Scholz zufolge könnten sie noch vor der Bundestagswahl beschlossen werden. Der vergangene Januar war der weltweit wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus lag die globale Temperatur 1,75 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Der Klimarekord überrascht vor allem wegen des Wetterphänomens La Niña, das im Gegensatz zu El Niño die globalen Temperaturen normalerweise etwas abschwächt. Der unerwartete Hitzerekord im Januar fällt zusammen mit einer neuen Studie, die besagt, dass sich die globale Erwärmung beschleunigt. In Saarbrücken-Ludweiler hat die Polizei am Morgen eine Großrazzia durchgeführt. Hintergrund ist eine Serie von Brandstiftungen rund um die Dudo-Galerie. In den vergangenen Monaten waren dort zahlreiche Container und ein Auto angezündet worden. Außerdem hatte es eine Brandstiftung in einem Supermarkt und einem Restaurant gegeben. Bei der Razzia heute wurden nach Polizeiangaben 8 Wohnungen durchsucht. Etwa 70 Beamte waren im Einsatz. 8 Personen zwischen 15 und 35 Jahren gelten als verdächtig. Die Polizei stellte unter anderem Mobiltelefone sicher. Sie sollen jetzt ausgewertet werden. Das Schiff, das Anfang Dezember die Moselschleuse in Müden beschädigt hat, war im Autopilot unterwegs. Das hat die Staatsanwaltschaft Koblenz mitgeteilt. Das Schiff krachte demnach ungebremst mit 12 Kilometern pro Stunde in die Schleuse. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass teilautonomes Fahren mit Autopilot auf der Mosel erlaubt ist. Allerdings unter der Voraussetzung, dass der Schiffsführer jederzeit eingreifen kann. Warum das in diesem Fall nicht geschehen ist, ermitteln die Behörden noch.
Sie hören die SR-Infobilanz am Mittag hier auf SR Kultur um gleich 12:45. Es sind Berge von Leichen, die in der Stadt Goma im Osten des Kongo seit Tagen in Massengräbern bestattet werden. Seit dem Angriff der Rebellengruppe M23 sind nach Angaben der UN bislang mindestens 2.900 Menschen getötet worden. Ein Ende der Gewalt ist nicht abzusehen, berichtet Auslandsreporterin Karin Bentsch.
Die Waffenruhe im Kongo, sie wurde gebrochen. Und zwar von denjenigen, die sie erst vor wenigen Tagen ausgerufen hatten. Die Rebellen der Gruppe M23. Nachrichtenagenturen berichten, dass sie eine Bergbaustadt im südlichen Teil des Ostkongos eingenommen haben. Es habe Kämpfe mit der kongolesischen Armee gegeben. In dem Gebiet werden wertvolle Bodenschätze abgebaut, Gold, Koltan und andere Metalle. Die neue Offensive der M23 sei der Beweis dafür, dass die einseitige Waffenruhe wie immer ein Trick war, sagte ein Sprecher der kongolesischen Regierung, der Nachrichtenagentur AFP. Beobachter fürchten, dass die M23-Rebellen, unterstützt von Soldaten aus Ruanda, nun weiter in den Süden vorstoßen wollen, um die dortige Provinzhauptstadt Bukavu einzunehmen. Vor knapp 2 Wochen hatten die Rebellen die nördliche Millionenstadt Goma überfallen und nach heftigen Kämpfen erobert. Hunderttausende Menschen wurden vertrieben. Krankenhäuser in Goma sind noch immer völlig überfüllt. Menschen wissen nicht, wo sie die vielen Leichen lagern sollen, denn die Leichenhäuser sind voll. Im Zuge der Eroberung von Goma sind bei einem Gefängnisausbruch mindestens 160 weibliche Insassen vergewaltigt worden. Nach Angaben des zuständigen Kriminalbeamten sei eine noch unbekannte Zahl von Frauen verbrannt, als in ihrem Gefängnistrakt Feuer gelegt wurde. Bislang sei unklar, ob es sich bei den Vergewaltigern um ausgebrochene männliche Häftlinge, Rebellen der M23-Miliz oder Angehörige anderer Milizen vor Ort gehandelt habe. Die Zahl der Toten im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist nach Angaben der Vereinten Nationen gestiegen auf mindestens 2.900. Die Demokratische Republik Kongo beschuldigt das Nachbarland Ruanda, die M23-Rebellen zu benutzen, um wertvolle Bodenschätze zu plündern. Ruanda bestreitet das und erklärt dagegen, es verteidige sich und die Volksgruppe der Tutsi.
Karin Bentsch war das zur aktuellen Lage im umkämpften Osten der Republik Kongo. Kommen wir in die USA. Präsident Trump wirbelt seit seinem Amtsantritt mit seinen Beschlüssen und Ideen die Weltordnung durcheinander. Auch seine Ankündigung diese Woche aus dem Gazastreifen eine florierende Riviera des Ostens, des Nahen Ostens machen zu wollen und die Bevölkerung auf andere Länder umzusiedeln, ist so ein Beispiel. Weil das in vielen Staaten für Entsetzen sorgte, geht es jetzt in den USA darum, die Aussage ins richtige Licht zu rücken, berichtet Ralf Borchert aus Washington.
Nach der weltweit heftigen Kritik an Trumps Gaza-Vorstoß versucht Washington zumindest teilweise zurückzurudern. Das war nicht als feindseliger Schritt gedacht, beteuerte Außenminister Rubio. Präsident Trump habe im Gegenteil ein sehr großzügiges Angebot gemacht. Es gehe darum, den Gazastreifen wieder bewohnbar zu machen, so Rubio. Der nationale Sicherheitsberater Waltz sagt in einem Fernsehinterview, Trumps frische Ideen sollten die Länder der Nahostregion dazu bringen, eigene Lösungen vorzuschlagen, wenn ihnen Trumps Lösung nicht gefalle. Regierungssprecherin Leavitt betonte, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens nicht mit US-Steuergeld bezahlt werden solle. Trump werde vielmehr Vereinbarungen mit den Partnerländern in der Region treffen. Auch unter republikanischen Senatoren war Kritik an Trumps Vorschlag laut geworden. Mehrere Senatoren lehnten zumindest einen US-Militäreinsatz im Gazastreifen entschieden ab.
Bei der israelischen Regierung kommt der Vorstoß offenbar gar nicht mal so schlecht an. Sie hat angekündigt, jetzt die freiwillige Ausreise von Palästinensern aus dem Gazastreifen vorzubereiten. Und im eigenen Land, da räumt Präsident Trump auch auf, so zumindest scheint er es zu sehen, wenn er Behörden schließt, die in seinen Augen unnötig erscheinen. Die Hilfsorganisation USAID zum Beispiel, die weltweit Entwicklungshilfe leistet. Was die Entscheidung in den USA ausgelöst hat, berichtet Anne Schneider.
Protestierende vor dem Hauptgebäude der Entwicklungshilfebehörde USAID in Washington. Darunter Abgeordnete der Demokratischen Partei, aber auch einige, die ihr Gesicht hinter einer Maske oder einem Schal verstecken. Sie arbeiten für die Entwicklungshilfeagentur Noch, denn die Behörde hat alle Programme gestoppt, fast alle Mitarbeiter werden entlassen. Durch die Anordnung der Auslandshilfe und alle USAID-Projekte einzustellen, wurden 3000 von uns entweder beurlaubt oder ganz entlassen, mit ganz wenigen Ausnahmen, sagt diese Frau, die für einen Subunternehmer von USAID gearbeitet hat. Diese Freistellungen und Kürzungen sind ein Schritt von vielen, die Donald Trump gerade einleitet, um die Behörde der US-Regierung radikal zu stutzen und personell zu erneuern. Das Problem, die Beschäftigten verlieren durch die Entlassung auch die Krankenversicherung. Für den Kahlschlag hat Trump eine extra Abteilung für Regierungseffizienz geschaffen. Geleitet wird sie von Elon Musk. Der Tech-Milliardär war schon vorher für seinen eher rüden Führungsstil bekannt und hat auch bei der neuen Aufgabe nicht lange gezögert. Vergangene Woche hatte das Weiße Haus allen Bundesbediensteten in Ministerien und Bundesbehörden eine Abfindung angeboten, wenn sie ihren Job verlassen. Sogar den Geheimnisträgern der CIA. Auch bei den Republikanern macht sich Musk mit so einem Vorgehen nicht nur Freunde.
We certainly are always concerned when there's a bull in the China shop, and that's certainly something that we're seeing here.
Wir sind immer besorgt, wenn ein Elefant im Porzellanladen ist, und das ist, was wir hier sehen, sagt der republikanische Abgeordnete Mike Turner auf CNN. Allerdings findet er die Einschnitte grundsätzlich richtig, denn die USA würden schon viele Jahre über ihre Verhältnisse leben. Bei vielen Behördenangestellten ist die Angst um den eigenen Job gerade das Hauptthema. Das Bildungsministerium soll sogar komplett abgeschafft werden, wobei die Einschnitte bei USAID noch einen etwas anderen Grund haben. Caroline Leavitt, Pressesprecherin vom Weißen Haus.
These are some of the insane priorities that that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces. $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland.
$1.5 Millionen für mehr Diversität an serbischen Arbeitsplätzen. $75,000 für die Produktion eines diversen Musicals in Irland. $47,000 für eine Transgender-Oper in Kolumbien. Ich möchte nicht, dass mein Geld für diesen Mist ausgegeben wird. Und genau das ist es, wozu Elon Musk von Präsident Trump aufgefordert wurde, den Betrug, die Verschwendung und den Missbrauch in der Bundesregierung abzustellen. Wobei hier die Kollateralschäden besonders groß sind, erklärt Susan Reichler auf CNN. Sie hat in leitender Position für USAID gearbeitet und in den letzten Stunden mit vielen ehemaligen Kollegen gesprochen. Darunter viele, die mit ihren Familien in Krisenregionen gezogen sind und nun schlicht nicht wissen, wie es weitergeht. Aber sie sorgt sich auch um die Menschen, die in diesen Ländern jetzt nicht mehr versorgt werden können. Denn der Stopp bedeutet, dass Kinder plötzlich keine Impfung gegen Tuberkulose mehr bekommen und dass viele schlicht nichts mehr zu essen haben.
That food that came from Kansas, $350 million of food, is sitting rotting in American ports because of this stop work order.
Lebensmittel aus Kansas für $35 Millionen verrotten jetzt in amerikanischen Häfen.
4 Wochen ist es jetzt her, dass große Waldbrände rund um Los Angeles ganze Stadtviertel verwüstet haben. Lange waren die Feuer fast nicht unter Kontrolle zu bringen. Das ist mittlerweile gelungen. Erste Aufräumarbeiten haben begonnen. Aber das kann gefährlich sein, warnen Fachleute, berichtet aus Los Angeles Reinhard Spiegelhauer.
Die Woodbury Road in Altadena liegt am Südrand des Eaton Fires, das mehr als 9000 Gebäude zerstört hat. Die Behörden haben hier ein Disaster Recovery Center eingerichtet. Menschen können sich dort informieren, beraten lassen, Hilfen beantragen. Nora Phillips kommt gerade aus der Tür. Sie hat sich Informationen darüber geholt, wie der Zeitrahmen für die Aufräumarbeiten ist.
Well, yes, some information about the debris removal and what are the next phases. Yeah.
Fachleute der Umweltbehörde EPA suchen in den Trümmern nach problematischen, giftigen Überresten, um sie sicher zu entsorgen. Das ist Phase 1. In Phase 2 wird das Pionierkorps des Heeres die restlichen Trümmer kostenlos beseitigen, es sei denn, man will selbst jemanden beauftragen und dafür bezahlen. Ed Skinner findet, alles müsste schneller gehen. Es gehe doch nur um Asche und etwas verbrannte bleimännige Rostschutzfarbe.
Personally, I think they're making too much of it. There's ash, some burned up lead paint in the ground. Let's just clean it up and get moving. That's what I think.
Schnell sauber machen und wieder aufbauen, das wünscht er sich. Professorin Suzanne Paulson, Luftschadstoffexpertin an der Universität von Kalifornien, versteht das. Aber sie sagt auch, überall, wo Qualm hingekommen ist, gibt es Gesundheitsgefahren durch organische Verbindungen, die weiter freigesetzt werden und durch Schwermetalle.
Organic compounds that will be continuously off-gassing, heavy metals on surfaces.
Und da, wo die Trümmer jetzt weggeräumt werden, wird Feinstaub wieder aufgewirbelt, der die Lunge schädigen kann. Man kann das Risiko minimieren, aber eben nur, wenn man gründlich arbeitet, sagt sie. Auch wessen Haus in der Feuerzone überlebt hat oder wer weit von den Bränden entfernt wohnt, aber in der Wohnung Qualmgeruch hatte, der sollte alle Oberflächen gründlich reinigen, sagt die Expertin. Damit nach dem Aufräumen schnell wieder gebaut werden kann, sollen Vorschriften gelockert werden. Viele wollen einfach genauso wieder aufbauen wie zuvor. Dann braucht es sowieso keine neuen Genehmigungen, so ist das Kalkül. Keine gute Idee, sagt Charm Miller, renommierter Umweltanalytiker und Historiker am Pomona College, nicht weit von Altadena entfernt.
If the goal is to rebuild exactly the way it was, because the permits are the easiest thing to do, why would we anticipate a different result?
Es wird wieder brennen mit den gleichen Folgen, warnt der Experte. Miller sagt deshalb, wenn in Hochrisikogebieten überhaupt wieder gebaut wird, dann muss es anders aussehen. Sein Vorschlag: Der Staat nimmt Geld in die Hand und kauft Flächen auf.
If we started to buy out people so that you create defensible space.
Unbebaute Pufferzonen könnten der Feuerwehr helfen, Brände zu stoppen, sagt Miller. Für 100 Milliarden Dollar Land aufzukaufen und nicht zu bebauen, könnte sich lohnen, denn Feuer können viel teurer sein. Die Schäden jetzt werden auf 300 Milliarden geschätzt.
Nach den Waldbränden ist der Mut zum Wiederaufbau in der Bevölkerung groß, aus Los Angeles berichtete Reinhard Spiegelauer. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Schauen wir noch aufs Wetter. Bis zum Abend bleibt es dicht bewölkt. Ein paar Regentropfen oder Flocken sind möglich. Und auf den Höhen kann der Wind auch mal etwas stärker wehen. Bei 1 Grad in Freisen und 5 Grad in Perlnennig. Heute Nacht dann fällt das Thermometer auf +2 bis -1 Grad ab und da kann es dann in höheren Lagen auch mal glatt werden. Morgen Freitag dann trüb, aber trocken, höchstens ein bisschen Schneekriesel auf den Höhen ist möglich bei 1 bis 5 Grad. Der Samstag wird dann zumindest zeitweise ein bisschen freundlicher, 4 bis 8 Grad sind so zu erwarten. Das war die SR-Infobilanz an diesem Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Sarah Sasso. Einen schönen Nachmittag.
SR Info. Auslandspresseschau.
Der Guardian aus Großbritannien kommentiert die Vorstellungen des US-Präsidenten Trump für die Zukunft des Gazastreifens. Die Vorstellung, dass das von der US-Regierung requirierte Gebiet in eine mediterrane Riviera verwandelt werden soll, ist verstörend und in ihrer Realitätsferne grotesk. Trump behandelt ein Kriegsgebiet, das im Zentrum eines der am schwierigsten zu lösenden Konflikte der Welt liegt, als wäre es eine heruntergekommene Immobilie in Manhattan. Er spielt mit dem Leben von Millionen von Menschen in der Sprache eines korrupten Bauunternehmers und mit den Methoden und der Moral eines Mafia-Bosses. Und El País aus Spanien schreibt zu den Überlegungen des US-Präsidenten: Eines der beunruhigendsten Merkmale des palästinensisch-israelischen Konflikts seit fast einem Jahrhundert ist, dass das Undenkbare oft Wirklichkeit wird. Und dass es keine Idee gibt, so schrecklich und absurd sie auch erscheinen mag, die am Ende nicht zu einer realen Möglichkeit wird. Der US-Präsident bedient sich stets derselben Technik. Er schlägt eine Maßnahme vor, die undurchführbar und absurd erscheint, um seine Forderungen gleichwohl zur Diskussion zu stellen. In kaum 2 Wochen im Weißen Haus hat er dies bereits mit dem Panama-Kanal, Grönland, der Einwanderung und den Zöllen getan. Jetzt ist der Gazastreifen an der Reihe. Die Annahme, dass dieses Gebiet mittelfristig keine angemessenen Lebensbedingungen bieten wird, zeugt von mangelnder Bereitschaft, 2 Millionen Menschen beim Wiederaufbau ihres Lebens zu helfen. Die erklärte Strategie, je schlimmer, desto besser, würde sie de facto dazu zwingen, ihr Land zu verlassen, um zu überleben. Das wäre eine regelrechte ethnische Säuberung, die die internationale Gemeinschaft nicht zulassen kann, ohne ihre Würde für immer zu verlieren. Der Standard aus Österreich meint zu den Überlegungen Trumps: Vielleicht will der Meister der Disruptivität ja wirklich den gordischen Knoten zerschlagen, um 1 Jahr und 4 Monate nach Kriegsbeginn das Denken über die Zukunft des Gazastreifens und seine 2 Millionen starke Einwohnerschaft endlich in Gang zu bringen. Wartet er nun auf vernünftige Gegenvorschläge aus den Reihen seiner arabischen Freunde am Golf, sich beim Wiederaufbau von Gaza politisch und finanziell zu engagieren? Und das Wall Street Journal aus den USA argumentiert in die gleiche Richtung. Die Reaktion auf Trumps Geistesblitz zeigt vor allem, dass die Araber sich nicht wirklich um die Palästinenser scheren. Vielleicht wird sein Vorschlag den Rest der Welt dazu veranlassen, mehr zu tun, um eine Post-Hamas-Regierung im Gazastreifen zu unterstützen, die es den Palästinensern erlauben würde, in einem Gebiet zu leben, das besser ist als die Hölle auf Erden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt Felix Sprung.